Liebe Freunde, liebe Bäcker unseres Projekts, willkommen bei einer neuen Ausgabe des The Pod Magazins, unserer heiteren Rundschau durch die Spielebranche. Und auch dieses Mal habe ich ein paar Geschichten von Interesse für euch rausgesucht. Und viele davon könnte man unter den Oberbegriff stellen: Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Denn in letzter Zeit endeten einige Dinge. Nvidias umstrittenes GeForce-Partnerprogramm etwa. Oder der Betrieb von Cliff Bleszinskis Entwicklerstudio Boss Key Productions. Und die Produktion von Vita-Spielen, die wird auch enden. Außerdem ist Steam Link nun auch für Smartphones verfügbar, Microsoft stellt einen Spezialcontroller her und es gibt gleich zwei Hakenkreuz-News. Boah, das klingt daneben. Abgerundet werden diese Themen wie immer mit den Spiele-Releases der nächsten Wochen und diesmal sogar einem kleinen Überblick der jüngst verschobenen Spiele. Und bevor es losgeht, noch eine kleine Korrektur zur letzten Folge, zum Magazin Nummer 30. Da habe ich von der Aufregung um die Free-to-Play-Mechaniken des Mobile-Spiels Harry Potter Hogwarts Mystery berichtet und Warner Bros. Interactive als Publisher genannt. Das stimmt aber nicht. Warner ist hier lediglich der Lizenzgeber, Entwickler und Publisher ist Jam City. So, und jetzt, wo das geklärt ist, legen wir los. Nvidia beendet GeForce-Partnerprogramm. Diese Story begann bereits im März, doch ich entschied mich damals, sie zunächst nicht im Magazin zu bringen. Wieso? Dazu später mehr. Den Anfang nahm sie jedenfalls am 1. März, als der Grafikchip-Hersteller Nvidia sein GeForce-Partnerprogramm im Firmenblog ankündigte. Ich zitiere mal. Das GeForce-Partnerprogramm wurde kreiert, um sicherzustellen, dass die Spieler die volle Transparenz in die Grafikchip-Plattform und Software haben, die verkauft werden, und dass sie zuversichtlich Produkte auswählen können, die das Nvidia GeForce-Versprechen tragen. Diese Transparenz ist nur möglich, wenn Nvidia Partner und Marken konsistent sind. Das neue Programm bedeutet also, dass wir unsere GPP-Partner-Marken im Web, auf Social Media, Events und anderswo promoten, und GPP-Partner bekommen vorzeitigen Zugang zu unseren neuesten Innovationen und arbeiten eng mit unseren Ingenieuren zusammen, um die neuesten Technologien zu Gamern zu bringen. Zitat Ende. Es geht also um ein Programm, an dem Grafikkartenhersteller wie MSI, Gigabyte oder Asus teilnehmen, genauso wie Laptop- und PC-Hersteller wie HP, Dell und ähnliche. Nvidia bietet dabei Werbung und technische Kooperationen an und der Spieler erhält, was eigentlich? Transparenz? Ja, wirklich? Jedenfalls bekräftigt Nvidia in seinem Blogpost, dass da kein Haken dran sei. Zitat: Das Programm ist nicht exklusiv, Partner können immer noch Produkte anderer Hersteller bewerben und verkaufen, Partner nehmen freiwillig teil und können jederzeit damit aufhören, es gibt keine Verpflichtung, irgendwelche Zahlungen zu machen oder Rabatte anzubieten, um Teil des Programms zu sein. Zitat Ende. Das klingt also wie so eine Allerwelts-Business-Partnerschaft, von der man als Spieler am Ende ein bestimmtes Logo auf einer Produktverpackung hat, die man aber sonst getrost ignorieren kann. Viel Konzernblabla, wenig relevanter Inhalt. Doch am 8. März enthüllte Kyle Bennett von der Hardware-Seite HardOCP einige saftige Details zu diesem Programm. Unter der Headline GeForce Partnerprogramm beeinflusst Entscheidungsfreiheit der Konsumenten zeigte er Teile dieses Deals auf, die Nvidia in seinem Blog-Eintrag verschweigt. Konkret hat Bennett 7 Hardwarehersteller, die Nvidia-Chips verbauen, angeschrieben und nach den Auswirkungen dieses GPP-Programms befragt. Keiner wollte on the record antworten. Anonym schildern sie jedoch, dass es hier sehr wohl Zwänge seitens Nvidia gäbe. Die Teilnehmer müssten sich nämlich verpflichten, ihre Gaming-Marken exklusiv auf GeForce auszurichten, also Nvidias Grafikchips. Es geht also darum, dass die bekannten Gaming-Marken wie etwa Aorus aus dem Hause Gigabyte, Omen von HP oder etwa Republic of Gamers aus dem Hause Asus, also Marken, in deren Entwicklung die Hersteller viel Zeit und Geld gesteckt haben, nur noch mit Nvidia-Grafikchips ausgerüstet werden sollen, wenn die Hersteller die Vorteile des GPP-Programms genießen wollen. Produkte anderer Hersteller, sprich AMD-Chips, dürfen sie zwar noch nutzen, aber nicht mehr unter derselben Marke. Wenn ein Hardwarehersteller also enge Entwicklungszusammenarbeit, frühen Zugang zu neuen Technologien, Launchpartnerstatus, Game Bundles, Rabattprogramme, Werbedienstleistungen oder gar Werbekostenzuschüsse von Nvidia haben will, dann darf er nur noch Nvidia-Chips in seiner etablierten Gaming-Marke einbauen. Hinzu kommt das Gefühl bei den Herstellern, dass man nur dann gut mit neuen Chips versorgt würde, wenn man auch Partner ist. Ein Fakt, der nie von Nvidia ausgesprochen, wohl aber angeblich mit einem Augenzwinkern impliziert worden sei. Bennett zufolge glauben die Hersteller, dass dieses Vorgehen höchstwahrscheinlich illegal ist, dass die Wahlmöglichkeiten von Kunden deutlich eingeschränkt werden und die Geschäftsbeziehungen zu anderen Firmen, sprich AMD, dadurch gestört werden. Und das ist mal eine News. Wieso habe ich die nicht im März gebracht? Weil es mit Kyle Bennett dazu lange nur eine einzige Quelle gab und weil er dabei freimütig zugibt, dass er vom Nvidia-Konkurrenten AMD kontaktiert und auf diese Story aufmerksam gemacht wurde. Und eine Weile gab es hierzu nur Spekulationen, aber keine harten Fakten. Kein Hersteller wagte hierzu eine offizielle Aussage. Nvidia schwieg beharrlich. Mir war die Sache, kurz gesagt, nicht ganz geheuer. Im April gab es dann weitere Entwicklungen. Immer noch keine Fakten, die wird es bis zum Ende nicht geben, aber Symptome. Hinweise. So stellte Asus am 19.04. seine neue Grafikkartenmarke Aris vor, mit AMD-Chips. Ein klarer Hinweis darauf, dass GPP durchaus die besagte Knebelklausel hat. Schließlich hat Asus mit ROG oder Republic of Gamers bereits eine bekannte Gaming-Marke. Im April wurden von HP unter der Gaming-Marke Omen Laptops mit Nvidia oder AMD-Grafik gezeigt. Das sorgte wiederum für Spekulationen, dass sich der Hersteller gegen GPP stellt. Aber immer noch keine Fakten. Und ach, sogar AMD begann öffentlich auf die Sache einzuprügeln, mit Blog-Einträgen, die unterstreichen, wie transparent das Unternehmen doch arbeite, wie man seine Hardware-Partner keinen Zwängen aussetze und wie man generell super cool sei. Und dazu gab es dann auch noch YouTube-Videos, die Freedom of Choice unterstrichen und so weiter. Eindeutige Verweise auf das GeForce-Partnerprogramm, doch niemand nannte das Kind beim Namen. Es gab immer noch keine Fakten. Und dann, am 4. Mai, zog Nvidia den Stecker und beendete das GeForce-Partnerprogramm. In einem Blog-Eintrag liest man, Zitat, viel wurde in letzter Zeit über unser GeForce-Partnerprogramm gesagt. Die Gerüchte, die Spekulationen und Halbwahrheiten gehen weit über die eigentlichen Absichten dieses Programms hinaus. Anstatt Missinformationen zu bekämpfen, haben wir uns lieber entschieden, das Programm zu beenden. Und damit hat diese Geschichte ein Ende, ohne dass jemals zutage kam, welche Details daran denn stimmen. Welche vielleicht Übertreibungen oder Spekulationen geschuldet sind. Einen kleinen Hinweis darauf gibt folgende Antwort von Nvidias CEO Jensen Huang im Rahmen einer Investorentelefonkonferenz am 10. Mai auf die Frage hin, warum man das Programm beendet hat. Zitat: In seinem Kern sollte das Programm sicherstellen, dass Spieler, die Grafikkarten kaufen, exakt wissen, welche Grafikchipmarke da drin steckt. Der Grund dafür ist, dass wir wollen, dass Spieler, also die Spielerfahrung einer Grafikkarte hängt sehr vom gewählten Grafikchip ab. Und wir dachten, dass wenn es eine Gaming-Marke, also eine Grafikkartenmarke gibt und der Chip dahinter ausgetauscht würde, das würde es undurchsichtiger und weniger transparent für Spieler machen, sich die Grafikchipmarke zu kaufen, die sie wollen. Und der Großteil des Ökosystems liebte es. Und einige Leute konnten es wirklich nicht leiden. Interessant ist, dass Huang hier tatsächlich andeutet, was Nvidia öffentlich nie zugab, nämlich, dass es sehr wohl eine Art Ausschlussklausel für die Konkurrenzchips gab. Interessant ist obendrein, dass Nvidia echt glaubt, oder zumindest behauptet, Leute würden versehentlich Grafikkarten mit den falschen Chips kaufen, weil die unter demselben Markennamen angeboten werden. Wirklich? Echt jetzt? Aber naja, zukünftig gibt es dieses Programm also nicht mehr. Manche Hersteller haben aber bereits neue Marken für ihre AMD-Grafikkarten gestartet und werden wohl auch dabei bleiben. Aber egal mit welchem albernen Namen eure zukünftige Grafikkarte daherkommt, ich hoffe doch sehr, dass ihr eure Kaufentscheidung am Ende von Tests und den technischen Spezifikationen abhängig macht, vor allem von der Art des Grafikchips und seiner Baureihe und Sachen wie Takt und Ausstattung mit Shader-Einheiten und Compute-Units und nicht davon, was für ein blödes Logo davon drauf ist und welchen blöden Namen der Hersteller dieser Grafikkarte gegeben hat. Oh Mann. Und damit habe ich jetzt endlich die GeForce-Partnerprogramm-Story erzählt. Boss Key Productions macht dicht. Das am 30. April 2014 gegründete Entwicklerstudio Boss Key Productions hat nach 4 Jahren Betrieb seine Tore geschlossen. Das vermeldete der Studiogründer Cliff Bleszinski am 14. Mai auf Twitter. Er erklärt, dass es Lawbreakers, dem im August 2017 erschienenen Mehrspielershooter und Erstlingswerk des Teams, nicht gelungen sei, wirklich Fuß zu fassen und der allerletzte Rettungsversuch, das Battle Royale-Spiel Radical Heights, das am 13.04. als extrem rohe Extreme Early Access Version veröffentlicht wurde, sei zu wenig und zu spät gewesen. Boss Key hatte zu Höchstzeiten etwa 65 Mitarbeiter. Bleszinski, der sich als Game Designer mit Erfolgstiteln wie Jazz Jack Rabbit oder Gears of War einen Namen machte und der lange Zeit bei Epic Games arbeitete, will sich nun zunächst eine Auszeit nehmen. Radical Heights wird noch für eine Weile online sein, aber es erscheint fragwürdig, ob der Titel langfristig bei einem anderen Entwickler oder Publisher ein Zuhause findet. Der katastrophale Zustand war in den letzten Wochen ein beliebtes Ziel von Spott und Häme und das Battle Royale-Genre wird von deutlich stärkeren Konkurrenten umworben. Herrje, im Oktober wird sogar das neueste Call of Duty Black Ops 4 in diesem Revier wildern. Zum Abschied teilte Blazinski dann auch auf Twitter diverse Spielkonzepte, mit denen Bosky Productions geliebäugelt hat. Und die sind interessant. Da wäre etwa Dragonflies, ein PvE-Mehrspielertitel mit futuristischen Ninjas und Samurai, die auf fliegenden Inseln leben und auf Drachen reiten. Feudal Punk wurde der Artstil dieses Spiels genannt. Oder Donuts, ein VR-Spiel, bei dem niedliche Tiercharaktere um die Wette schwimmen, und zwar auf Reifen in Flüssen. Oder Daywalkers, ein VR-Mehrspielershooter, bei dem riesige Kampfroboter von mehreren Spielern gleichzeitig bemannt werden, die jeweils einzelne Stationen besetzen. Zwar existieren hierzu nur Konzept-Artworks, sehenswert sind sie aber allemal und es ist schon schade, dass man sowas meist nur dann zu sehen bekommt, wenn es gar keine Chance mehr für eine Umsetzung gibt. Sony wird Produktion von PS Vita-Modulen einstellen. Oh ja, Sonys bei uns im Februar 2012 gestartete Handheld-Konsole PlayStation Vita, die gibt es immer noch und sie wird immer noch von Sony mit neuen Spielen versorgt, aber nicht mehr allzu lange. Wie die US-Webseite Kotaku am 15. Mai in Erfahrung brachte, will Sony die Produktion von Spielmodulen für die PS Vita noch in diesem Fiskaljahr herunterfahren. In einem Memo, das Kotaku zugespielt wurde, werden Entwickler aufgefordert, sich bis Ende Juni für Produktcodes zu bewerben. Bis Mitte Februar 2019 können dann noch Module bestellt werden. Sonys Fiskaljahr 2018 und damit die Produktion von PS Vita-Spielen endet dann am 31. März 2019. Der Digitalvertrieb von Vita-Spielen soll danach auch weiterhin möglich sein und damit endet etwas, von dem ich persönlich überhaupt nicht mehr wusste, dass es existiert. Sonys PlayStation Vita, ach, sie ist schon ein nettes Gerät. Mit auch heute noch guter Technik, tollem Display und ordentlichen Spielen. Viele Indies haben ihren Weg darauf gefunden, aber so wirklich erfolgreich war sie hierzulande nie. Einzig in Japan konnte sie sich etablieren und da, wie PlayStationLifestyle.net in Erfahrung brachte, werden auch nach dem Herstellungsstopp Ende März 2019 noch Spielmodule hergestellt. Die ganze Aktion gilt also nur für den westlichen Raum. Sony zieht sich also zunächst aus den Märkten zurück, wo die Vita ohnehin kaum noch eine Rolle spielte. Das alles ist nachvollziehbar und wenig überraschend. Herrje, ich war überrascht, dass überhaupt noch physikalische Spiele für die Vita produziert wurden. Aber es ist schon irgendwo immer traurig, wenn der Moment gekommen ist, wenn eine Konsole langsam stirbt. Und der Punkt, wo ein Hersteller keine physischen Spiele mehr dafür herstellt, das ist so ziemlich der Punkt. Keine Ermittlungen gegen Bundesfighter 2 Turbo. Im Vorfeld der Bundestagswahl 2017 veröffentlichte der ARD- und ZDF-Jugendsender Funk das Flashspiel Bundesfighter 2 Turbo auf der Webseite bundesfighter.de. In dem Satire-Prügelspiel konnte man die Kanzlerkandidaten der verschiedenen Parteien als Charaktere nutzen, freilich arg überzeichnet. So geht Merkel als Reptilienmensch in den Kampf oder das grüne Spitzenduo Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir als siamesischer Zwilling mit zwei Köpfen und den Namen Özdehard. Lindner kämpft mit Selfie-Attacken und der AfD-Kandidat Alexander Gauland beherrscht eine Sprungattacke, bei dem seine Gliedmaßen ein Hakenkreuz bilden. Moment mal, Hakenkreuz, ist das nicht verboten? Ja, schon. Mehr dazu in Andres Reportage Verfassungswidrig, eine Reportage über den Umgang mit Hakenkreuzen in Computerspielen, in der wir erfahren, dass sich nur mal ein Studio trauen müsste, ein Spiel mit Hakenkreuzen zu veröffentlichen und dann gegen ein Verbot zu klagen. Oder die Veröffentlichung zu erklagen. Ein Mitglied des Verbands für deutsche Video- und Computerspieler, VDVC, nahm den Release von Bundesfighter 2 Turbo dann also auch zum Anlass, gegen die dort erfolgte Darstellung eines Hakenkreuzes Strafanzeige zu stellen, um, wie der Verband in einem Artikel vom 8. Mai beschreibt, eine Änderung der Rechtslage anzuregen. Allerdings nahmen weder die Staatsanwaltschaft und nach einer Beschwerde des Klägers auch nicht die Generalstaatsanwaltschaft hierzu Ermittlungen auf, mit der Begründung, dass es hierfür keine gesetzliche Grundlage gäbe. Bundesfighter 2 kommt also ungeschoren davon. Wir können es also heute noch spielen. Die Gauland-Hakenkreuz-Attacke ist immer noch drin. Den erhofften Präzedenzfall haben wir hier aber nicht geschaffen, denn es handelt sich hierbei nicht um die Gerichtsentscheidung einer höheren Instanz. Die Sache ging halt leider nie wirklich vor Gericht, aber vielleicht kommen uns hier die Tschechen zur Hilfe. Attentat 1942 könnte Präzedenzfall in der Hakenkreuz-Debatte schaffen. Im Oktober 2017 ist, basierend auf einem nur auf Tschechisch erschienenen Titel von 2015, die internationale Version von Attentat 1942 erschienen, nur nicht in Deutschland. Dieses Serious Game beschäftigt sich, unterlegt von Interviews mit Zeitzeugen, mit der Besatzung des Landes im Zweiten Weltkrieg sowie dem Attentat auf den Reichsprotektor Reinhard Heydrich. Entwickelt wurde es von Professoren für Geschichte der Karls-Universität Prag und den Historikern der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik. Und es zeigt Hakenkreuze. Deswegen können wir es in Deutschland nicht kaufen, obwohl es weltweit auf Steam zu haben ist. Ende April wurde Attentat 1942 dann aber im Rahmen der Games Week Berlin auf dem Amaze Festival mit einem Preis ausgezeichnet, dem Most Amazing Game Award. Und den Entwicklern zufolge hat man die Probleme mit der Veröffentlichung eines solchen Spiels im Rahmen des Festivals diskutiert und dabei viel Unterstützung aus der Branche und auch von Juristen erhalten. Sie wollen dem Team helfen, das Spiel legal in Deutschland zu veröffentlichen oder eine gerichtliche Prüfung zu veranlassen. Und hier haben wir vielleicht den Fall, dass das Thema juristisch geklärt wird, dass hier eine sichere Rechtsgrundlage für den Release von Spielen wie Wolfenstein 2 geschaffen wird, auch wenn sie Hakenkreuze darstellen. Aber egal, was am Ende rauskommt, schnell wird die Sache nicht gehen. Steam Link nun auch für Smartphones verfügbar. Game Streaming, der Hype von 2012, wird langsam zur banalen Realität. Nachdem Sony etwa vor 6 Jahren den Dienstleister Gaikai schluckte, können mittlerweile PlayStation-Spiele im lokalen Netzwerk oder sogar übers Internet auf die Vita, auf dem PC oder Smartphones gestreamt werden oder PS3-Titel gegen eine Gebühr mit dem Streamingdienst PlayStation Now gespielt werden, ohne dass man eine PS3 besitzen muss. Es existieren diverse Anbieter für Game Streaming am PC und auch Steam bietet mit der Steam Link Hardware seit Jahren bereits eine Lösung für In-House Streaming. Also das Konzept, irgendwo in der Wohnung steht der Gaming-Rechner und erledigt die Arbeit, gezockt wird dann aber am heimischen Fernseher mit Hilfe einer kleinen Netzwerkbox. Und dieses Konzept schwappt nun auf mobile Hardware. Mit der entsprechenden Steam Link App, für Android ist sie bereits in einer Beta-Version erschienen, die iOS-Version sollte bald folgen, können Steam-Spiele vom Gaming-Rechner auf Tablets, auf Smartphones oder so Streaming-Boxen am heimischen Fernseher übertragen werden. Voraussetzung: Diese Geräte befinden sich im gleichen Netzwerk wie der Gaming-PC und sie sind mit Netzwerkkabel oder einer schnellen 5 GHz Funkverbindung im Netz angeschlossen. Die App unterstützt den Steam-Controller sowie diverse Smartphone-Zusatzcontroller, die mit Bluetooth ans Handy oder ans Tablet angeschlossen werden. Ersten Tests zufolge funktioniert das Ganze wohl auch ganz ordentlich und macht etwa für Besitzer von Streamingboxen für Netflix und Co., man denkt an Apple TV, den Kauf eines Steam-Link-Clients überflüssig. Allerdings gibt es die typischen Lag- und Artefaktprobleme, die Streaming so mit sich bringt. Zudem sind nur Spiele mit guter Controllersteuerung für die Benutzung auf diese Art und Weise gut geeignet und auf Smartphones ist das Ganze auch eher weniger sinnvoll. Man kann sich vielleicht auch noch vorstellen, dass man damit mit einem Controller und einem Tablet vielleicht spät abends noch bequem im Bett zocken kann. Es ist eine nischige Anwendung, aber Valve dringt hier ein bisschen mehr in das Thema In-House-Streaming vor. Eine Technologie, die das Unternehmen vor einigen Jahren noch als relativ zukunftsweisend beschrieb, wo Gabe Newell irgendwelche Szenarien aufgebaut hat, dass vielleicht die Gaming-Rechenleistung eines Hauses irgendwo im Keller stattfindet und der gesamte Haushalt streamt sich das alles auf seine Endgeräte. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch tatsächlich die Zukunft von Gaming, aber die aktuelle Realität ist deutlich ein langweiliger, bisschen banaler und zweckmäßiger. Microsoft kündigt Xbox Adaptive Controller für Spieler mit Behinderungen an. Am 16. Mai stellte Microsoft den Adaptive Controller vor, eine spezielle Hardware zur Steuerung von Spielen, die vielfältige Anpassungsmöglichkeiten bietet und somit Spielern mit Behinderung den Zugang zu Xbox und Windows 10 Spielen erleichtern soll. Die Hardware ist eine Art flache Box mit wenigen großen Tasten, an die zahlreiche zusätzliche Tasten via Klinkekabel angeschlossen und somit auf die diversen Xbox-Eingabetasten verteilt werden können. Spieler können dabei ganz flexibel wählen, ob sie große Handtaster, Fußschalter oder andere Hardware nutzen. Auch eine Vielzahl von Joysticks, etwa zur Mundsteuerung, lassen sich via USB anschließen. Die Box kann bis zu 3 unterschiedliche Spieleprofile speichern, alle Tasten sind frei belegbar und ein normaler Xbox One Controller kann zusätzlich dazu verbunden werden und ermöglicht Hilfestellungen durch eine weitere Person, ähnlich wie es der Fahrlehrer macht im Fahrauto. Hat sozusagen die gleichen Steuerungsmöglichkeiten nochmal. Erscheinen soll das Ding später dieses Jahr. Microsoft wird außerdem diverses Zubehör anbieten. Zum Preis machte der Konzern noch keine Angabe. Ach, und damit haben wir es schon wieder fast hinter uns, das Magazin. Zuletzt noch die feierliche Verlesung der demnächst erscheinenden, erstmal kommen wir zu den Verschiebungen, denn gleich 4 Titel wurden in den letzten Wochen verschoben. Da ist jetzt nichts dabei, was praktisch schon auf der Türschwelle stand, aber ich find's dennoch irgendwie witzig. Also, wir warten noch viel länger als gedacht auf Skulls and Bones, Ubisofts Multiplayer-as-a-Service-Spiel, in dem sich alles um Seeschlachten dreht. Man stelle sich die entsprechende Seefahrtskomponente aus Assassin's Creed 4 Black Flag vor, nur eben zum kompletten Spiel aufgeblasen. Stammt auch von Ubisoft Singapur, die eben diesen Bestandteil von Black Flag designt haben. Es sollte ursprünglich noch dieses Jahr erscheinen, wurde nun aber verschoben. Einen konkreten Termin nannte Justin A. Farren, der Creative Director, in der entsprechenden Ankündigung im Ubi-Forum allerdings nicht. Und in seiner Erklärung nennt er mit erstaunlich viel Text auch erstaunlich wenig konkrete Gründe für die Verschiebung. Skulls and Bones kommt also 2019, hoffentlich. Einen Auftritt auf der Spielemesse E3 im Juni wird das Spiel aber trotzdem haben. Und hier meine wilde Theorie dazu. Ganz ohne jegliche Faktengrundlage, aber pfff. Also, ich wette, das extrem verhaltene Kritiker- und Spiele-Echo auf Rares Sea of Thieves hat für einigen Aktionismus bei den Ubisoft-Entwicklern gesorgt und so manche Last-Minute-Design-Änderungen inspiriert. Ich wette, es hat damit zu tun. Später kommt außerdem Shenmue 3, der Kickstarter-finanzierte dritte Teil der auf Segas Dreamcast gestarteten Spielereihe aus der Feder des japanischen Videospieldesigners Yu Suzuki, der in den 80ern und 90ern so einige bekannte Sega-Spiele kreierte. Und ach, wie war das doch nett, als Sony den guten alten Yu auf der E3 2016 auf die Bühne holte und erstmals das Projekt Shenmue 3 enthüllte? Aber nun wird das Spiel später erscheinen als geplant, nämlich erst 2019, was Publisher Deep Silver am 16. Mai erklärte. Man wolle die Qualität des Spiels noch weiter erhöhen. Und wenn man sich die wenigen bisher erschienenen Kickstarter-Updates anschaut, dann braucht das Projekt auch wirklich noch einige Entwicklungszeit. Heieiei, hoffentlich wird das was. Okay, wer verspätet sich noch? Ah ja, Metro Exodus. Der dritte Teil von 4A's Shooter-Reihe, deren erster Teil auf dem Roman Metro 2033 basierte und der Spieler in eine schön eigenwillige Apokalypse-Version entführt, wo die Menschheit nach einer nuklearen Katastrophe unterirdisch in den Tunneln der Moskauer Metro überlebt. Exodus spielt dann nun aber vor allen Dingen wieder oberirdisch, sah in den ersten Gameplay-Trailern fast schon verdächtig gut aus und sollte ursprünglich im Herbst dieses Jahres erscheinen. Wird aber nix, wie Deep Silver und 4A Games auf der Webseite schildern. Der neue Termin lautet erstes Quartal 2019, Gründe dafür. Das Spiel soll wirklich gut werden und man hat ein Auge darauf, was die Konkurrenz so treibt. So. Hat man also Angst vor Red Dead Redemption? Das ist schon witzig, wie die gesamte Branche zitternd vor Red Dead Redemption 2 Reis ausnimmt. Auch Call of Duty Black Ops 4. Normalerweise erscheint diese Spielereihe immer im November, dieses Mal, ich glaube am 12. Oktober, einen Monat früher als geplant, einfach weil Ende Oktober Red Dead Redemption 2 lauert und offensichtlich kein AAA-Spiel es wagt, in diesem Release-Zeitraum zu erscheinen. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendein anderes Spiel besprechen können in diesem Zeitraum. Aber ja, die letzte Verschiebung, ein echtes Kleinod. Ein Zitat, heiß erwarteter Titel aus einer von 2Ks größten Marken, der für das aktuelle Fiskaljahr geplant war, wird im Fiskaljahr 2020 erscheinen, um mehr Entwicklungszeit zu ermöglichen. Zitat Ende. Das war eine Stelle aus Take-Two's jüngsten Quartalsbericht und ja, es ist wohl Borderlands 3 gemeint. Das Fiskaljahr 2020 geht übrigens vom April 2019 bis Ende März 2020. Es ist also noch eine Weile hin und passt zum Gerücht, dass Borderlands 3 dieses Jahr auch nicht auf der E3 zu sehen wird. Das Spiel wurde übrigens noch nie konkret als in Entwicklung bestätigt. Gearbox hat allerdings bereits im Rahmen der GDC neue Rendertechniken für ein zukünftiges Borderlands-Spiel gezeigt und der Gearbox-Chef Randy Pitchford persönlich lässt auf Twitter auch kaum Zweifel dran, dass dieses Spiel existiert. Und so wie es aussieht, braucht das noch eine ganze Weile. Also, kommen wir von den Titeln, die wir so schnell nicht spielen werden, zu denen, die in den kommenden 2 Wochen erscheinen. Es folgt also nachfolgend wie immer ohne Gewähr die feierliche Verlesung der PC- und Konsolenspiel-Releases vom 19. Mai bis 1. Juni. Los geht es am 21.05. mit der Somerset-Erweiterung für The Elder Scrolls Online. Die große Erweiterung bringt neue Gebiete, neue Quests, neue Handlungsstränge und diverse Anpassungen. Zunächst kommt Somerset nur für den PC, am 5. Juni dann werden auch die Konsolenspieler versorgt. Am 22.05. erscheint mit Ancestors Legacy ein PC-Echtzeittitel, in dem Wikinger, Angelsachsen, Deutsche und Slawen gegeneinander kämpfen. Laut Beschreibung ist es ein historisch akkurates Spiel. Dom Schott spitzt hier sicherlich bereits die Ohren und ob das auch wirklich gut wird, ich habe da so meine Zweifel. Die Entwickler Destructive Creations haben nämlich vorher das miese Machwerk IS Defense verzapft. Am gleichen Tag kommt Runner 3 für die Switch und den PC. One und PS4 sollen kurze Zeit später versorgt werden. Es ist der dritte Teil der Reihe, die ihr vielleicht als BitTrip Runner kennt und eins dieser simplen Spiele, wo unsere Spielfigur, Commander Video, automatisch eine Strecke entlang läuft und wir müssen lediglich per Tastendruck springen, uns ducken oder die Spur wechseln. Das ist alles putzig inszeniert, das Gameplay läuft im Takt der Musik und mei, das scheint ein nettes kleines Spiel zu werden. Weniger nett und weitaus umfangreicher ist das State of Decay 2, das am 22. Mai für Windows 10 und Xbox One erscheint. Es ist eine Open-World-Sandbox mit Zombie-Survival-Setting, bei dem man gleich eine ganze Gruppe von Überlebenden managt, sich Stützpunkte aus verlassenen Häusern baut, Ressourcen managt, Zombies abwehrt und die Gruppendynamik beachten muss. Es ist vom Gameplay her ein Third-Person-Action-Spiel, aber hat eben viele dieser Mechaniken. Dead Rising trifft hier auf die Sims und auch der Vergleich mit Rimworld ist nicht abwegig. Das Review-Embargo zu diesem Spiel ist bereits gefallen und allem Anschein nach ist State of Decay 2 Geschmackssache. Und am 22. Mai kommt dann auch noch Stardew Valley, der Indie-Hit, der bereits längst auf allen anderen Systemen erschienen ist, auch auf die PlayStation Vita. Ach guck! Ich sagte doch, dass dafür noch Indies erscheinen. Also für den einen Vita-Spieler hier im Publikum, Stardew Valley ist so ein heile Weltspiel, das eigentlich sehr dreist die alten Harvest Moon-Spiele kopiert, aber damit eine sehr zufriedene Zielgruppe bedient. Am 29. Mai kommt, okay, Tennis World Tour für PC, PS4, Xbox One und Switch, ein Tennisspiel von Big Ben Interactive, entwickelt vom jungen Indie-Studio Breakpoint, wo wohl auch einige Topspin-Veteranen arbeiten. In Tennis World Tour sind 30 reale Tennisstars enthalten und man spielt Tennis. Einer PC-Games-Vorschau zufolge gibt es aber noch sehr viel zu tun bis zum Release. Das Problem ist, die Vorschau stammt vom Ende April. Da hoffen wir mal, dass das Spiel kein Desaster wird. Ebenfalls am 29.05. und ebenfalls für PC, PS4, Xbox One und Switch, Yoku's Island Express. Das ist ein farbenfrohes, fröhliches Jump'n'Run, in dem auch einige Flipper-Mechaniken drinstecken. Unser Protagonist Yoko sowie die große Kugel, die er durch die 2D-Levels rollt, werden immer wieder mal durch Bumper, Kanonen, Paddel und Sprungfedern teils wild durch die Gegend gefeuert. Das erinnert ein wenig an diesen einen Flipper-Level aus Sonic, nur zieht sich dieses Thema halt durch das ganze Spiel. Weniger fröhlich ist dann Agony, das am 29. für PC, PS4 und Xbox One erscheint. In dem Horrorspiel müssen wir aus der Hölle entkommen, die angefüllt mit Blut, Gore, gequälten Seelen und Dämonen ist. Viel Aufmerksamkeit erzeugte Agony im Vorfeld mit seinen grausigen Grafiken. Ob sich da auch ein richtiges Spiel dahinter verbirgt? Ich hoffe mal, André, der Gore-Kenner hier bei uns im Team, der wird sich da ein Urteil bilden. Am 29. kommt dann auch noch Everspace, das in Deutschland entwickelte und vor einem Jahr auf Steam erschienene Roguelike-Weltraumspiel auf die PS4. Wer also damit liebäugelt, kann sich bereits jetzt in Reviews zur PC-Version einlesen. Everspace scheint auch so ein Spiel zu sein, an dem sich die Geister scheiden. Und Achtung, der VR-Modus der PC-Version, den wird es in der PS4-Fassung nicht geben. Und am 29. kommt dann auch noch der Bullet-Hell-Shooter-Klassiker Ikaruga auf die Switch. 2001 erschien er ursprünglich, aber er wird wohl so lange portiert, solange es Konsolen gibt. Wer ihn noch nicht kennen sollte, der Clou am Spiel ist, dass es zwei Farben für gegnerische Geschosse gibt, hell und dunkel. Und unser Schiff, mit dem wir ballern, kann per Knopfdruck seine Farbe wechseln und dann gleichfarbige Geschosse ignorieren. Ich bekomme davon ja Kopfschmerzen, aber mei, es ist ein Kultspiel. Und das letzte Spiel der Liste, Overload, das kommt am 31. Mai für den PC und das ist einer dieser Freiheit in allen sechs Bewegungsachsen-Shooter, wie Descent damals. Und tatsächlich sind auch einige Descent-Veteranen an der Entwicklung beteiligt und das Spiel bleibt seinen Ursprüngen treu. Komplexe unterirdische Levels mit Verzweigungen in allen Richtungen, volle Bewegungsfreiheit und sogar ein VR-Modus für die ganz Wagemutigen mit Stahlmägen. Und glaubt man den aktuellen Early Access Reviews, dann könnte es eine der besseren Descent-Nachfolger der letzten Jahre werden. Sodele. Und das war es mit dem Magazin für dieses Mal. Danke fürs Dranbleiben bis zum Schluss, das finde ich immer freundlich. Danke für eure Unterstützung bei Steady oder Patreon, das finde ich mega freundlich. Die nächste Folge gibt es dann am 31. Mai und danach ist auch schon bald E3. Ach, die Jahreszeit der großen Versprechungen, der Hoffnungen und Träume beginnt bald wieder. Aber an interessanten News wird es bis dahin sicher nicht mangeln. Ich bin schon gespannt, was sich in den kommenden Wochen alles ereignet und werde euch natürlich brühwarm informieren. Bis dahin.